Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Ewiger Gott, lass dein Wort leuchten in uns, dass es Leuchte in dieser Welt werde. Schenke uns deine Gegenwart, segne dein Sprechen und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt da so ein Cartoon. Ein Cartoon, in dem es, glaube ich, um Christen mitten in der Welt geht. Und das Bild ist dieses. Zwei Männer sind miteinander unterwegs und sie unterhalten sich ganz offenbar. Und dann fragt der eine Mann den anderen, sind Sie Christ? Und der andere Mann sagt ganz erschrocken, oh Mist, woran haben Sie das erkannt? Sind Sie Christ? Oh Mist, woran haben Sie das erkannt? In der heutigen Zeit, und davon erzählt dieser Cartoon, ist es zuweilen schambesetzt und allemal erklärungsbedürftig, zu glauben und Teil der Kirche zu sein. Das nimmt der Cartoon auf. Und das hat natürlich mehrere Gründe, warum es so ist. Denn es ist natürlich schwer zu vermitteln, dass Menschen an einer Botschaft festhalten, die 2000 Jahre alt ist und die sich irgendwie schwer tut, die Sprache der Moderne zu finden und dort auch anzudocken. Oder die Bilder, die in der Bibel zu finden sind, sind heute, glaube ich, nicht mehrheitsfähig im Verständnis. Außerdem haben unsere beiden großen Kirchen in der heutigen Zeit immens viel Vertrauen verspielt, indem sie geistlichen Missbrauch und sexualisierte Gewalt in ihren eigenen Reihen schlichtweg nicht unterbunden haben oder auch nicht so zügig aufgeklärt haben, wie es opportun gewesen wäre. In einer Institution also Mitglied zu sein, die jenseits der Zeit erscheint und gleichzeitig um Vertrauen ringen muss, das sorgt nicht selten für Scham und es ist allemal erklärungsbedürftig. Natürlich, und das wissen wir alle und Sie wissen das alle, selbstreden gibt es noch die andere Seite von Kirche. Die Arbeit vor Ort nämlich, wo Menschen sich in Lebenshürden und bei Übergängen gut begleitet wissen. Es gibt das Aushalten und das Mitgehen in den Grenzfällen des Lebens und weit über das Leben hinaus, bis auch auf die allerletzte Wegstrecke, wo mitgegangen wird. Und ja, es gibt auch in der Kirche noch die sogenannten Safe Spaces, die sicheren Orte, beispielsweise für Menschen auf der Flucht. Ich sage nur Kirchenasyl, Menschen, die Schutz brauchen. Und ja, Kirchen, auch als Gebäude, sind immer noch die Orte, an denen die Seele baumeln und sich Gebete, Seufzer und Hoffnung vieler, vieler Generationen einreihen kann, die ebenfalls fröhlich oder besorgt mit zitternden Händen eine Kerze angezündet und ein Gebet hervorgestoßen haben. Das alles gehört zusammen. Sind Sie Christ? Oh Mist, woran haben Sie das erkannt, dass ich Teil dieser Institution bin? Aber auch Teil dieser seelsorgenden Gemeinschaft. Woran haben Sie erkannt, dass ich um das verspielte Vertrauen weiß, aber gleichzeitig die Hoffnung nicht herschenken kann und auch nicht herschenken will, dass sich trotzdem die Botschaft des Lebens ganz neu entfaltet? Woran haben Sie das nur erkannt? Ist schon irgendwie komisch. Das Evangelium von Matthäus, das wir vorhin gehört haben und das von Christinnen und Christen als Salz der Erde und als Licht der Welt erzählt, kennt diese Scham nicht. Es kennt diese Scham nicht, obwohl wir davon ausgehen können und wahrscheinlich auch davon ausgehen müssen, dass auch in dieser Zeit die Glaubensgemeinschaften diesen Kampf zwischen Anspruch und Wirklichkeit geführt haben. Und dass auch sie die Erfahrung hatten, dass sie dem Anspruch nicht gerecht geworden sind, der dem Evangelium und damit der Botschaft des Lebens innewohnt. Nein, auch sie werden gesehen haben und sie werden verstanden haben und werden erlebt haben, dass Glaubensleben immer, das ist ja nicht neu, immer ein fragiles Leben ist, immer nur in Bruchstücken zu haben ist. Es ist immer ein Leben, das zwischen dem Glück von Ostern und den Mühen der Wüste und dem Desaster von Karfreitag changiert. Das ist es immer, das Glück von Ostern, die Mühe der Wüste, das Drama von Karfreitag. Glaubensleben ist immer fragiles Leben, denn Glauben bringt natürlich die Erkenntnis und die Freude mit, dass Leben ein hohes Gut ist und absoluten Respekt verlangt. Doch gleichzeitig bringt das Glaubensleben eben auch mit sich, dass einem in einer stillen Stunde die wenig schmeichelhafte Einsicht der eigenen Fehlbarkeit und nicht selten auch der eigenen Schuld ereilt, die dann ja beide deutlich machen, nee, ungeachtet der guten Momente, die du Mensch hast, bist du, ich sage es so gerne, deswegen sage ich es hier auch, bist du tatsächlich nicht die heilige Ausgabe von dir selbst. Vielmehr bist du das, was du von Anfang an warst. Du bist und bleibst erlösungsbedürftig, wie alle anderen Menschen auch. Und du lebst auf dieser Seite der Ewigkeit immer in dieser Spannung zwischen Wüste, Karfreitag und Ostern. Das alles dürfte den Gemeinden in der Zeit von Matthäus bis in die eigene Lebensbiografie hinein vertraut gewesen sein. Und dennoch kennt das Evangelium diese Scham nicht. Es kennt die Scham nicht, von der Cartoon erzählt. Im Gegenteil. In aller Deutlichkeit werden hier nun Worte Jesu an die Gemeinde weitergegeben, die uns Menschen von heute bisweilen etwas zusammenzucken lassen, weil sie so klar und so eindeutig sind. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist mal ein Wort. Ihr seid es. Das ist die Botschaft. Ihr seid es. Ihr habt nichts dazu getan. Ihr könnt auch nichts dazu tun, um es anders werden zu lassen. Aber dennoch oder gerade deswegen, ihr seid es. Ihr seid das Salz der Erde. Nun, ihr seid es. Die Fragilität folgt natürlich auf dem Fuß, denn weiter heißt es dann in dem Text, wenn ihr aber nicht mehr Salz seid, dann fehlt die entscheidende Würze. Dann ist das Leben dumm und fad. Dann kommt etwas nicht zum Ziel, das dem Evangelium und damit der guten Botschaft vom Leben im Allertiefsten innewohnt. Also haltet besser daran fest, ihr seid das Salz der Erde. Doch damit nicht genug. Wir haben es vorhin gehört, das Evangelium nach Matthäus legt nach und hält außerdem noch fest, ihr seid das Licht der Welt. Okay, darunter macht es der Evangelist offenbar nicht und Jesus ganz offenbar auch nicht. Ihr seid das Licht der Welt, gibt Jesus den Seinen und damit auch uns weiter. Ihr seid es. Ihr müsst es nicht werden. Das Licht, das ihr seid, ist schon längst entzündet. Ihr seid es ganz einfach. Doch auch hier leuchtet die Fragilität auf. Denn weiter heißt es, es wäre schon sehr, sehr blöd, wenn ihr euer Licht verstecken würdet oder unter einen Scheffel stellt. Es wäre sehr, sehr blöd, denn dann hätte niemand etwas von diesem Licht und das wäre nicht gut fürs Leben. Also, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und mehr noch, das wird nicht so im Lauf eures Lebens, sondern das ist der Startpunkt eures Lebens. Ihr seid das Salz, weil Gott es so wollte. Ihr seid das Licht, weil Gott es so wollte. Letztlich, wenn man es bei Licht betrachtet, geht Jesus hier ähnlich forsch vor wie Gott im Schöpfungsgeschehen. Er spricht und es wird Licht. Jesus spricht und wir leuchten. Großartig. Das ist doch großartig. Und so wenig schambehaftet, denn es geht ja gar nicht darum, uns selber groß zu machen und da womöglich auch noch die ganzen Brüche und Wunden zu verschweigen, die unser Leben ja auch zu einem guten Teil ausmachen. Nein, in dieses Licht ist alles eingebettet. Gerade sie gehören mit dazu, denn sie gehören zu uns dem Licht. Und so reihen wir uns ein als Salz der Erde und als Licht der Welt bei all diesen anderen, die auch Salz der Erde und Licht der Welt sind. Ich denke an diese ganzen jammernden, schimpfenden, fliehenden und stolpernden Prophetinnen und Propheten, von denen es so viele Geschichten in der Bibel gibt. Wir reihen uns ein bei denen, die Fehler machen, die irgendwie nicht genau hinhören, die sich selbst zwischendrin richtig groß machen wollen und die hin und wieder auch der Auffassung sind, dass Gott doch auch einmal ihren Regeln folgen könnte und nicht umgekehrt. Sie alle sind auch Salz der Erde und Licht der Welt. Gott hat offenbar eine große Affinität zu dem Kleinen, zu dem Hinkenden und allemal zu dem Unvollkommenen. Welch ein Trost, der in diesem ihr seid es schlummert. Aber dennoch setzt all dies die Scham, glaube ich, nur temporär aus. Denn sofort kommt im Evangelium ein drittes hinzu. Und das ist sehr prekär. Das ist ein prekärer Aufruf Jesu, denn Jesus gibt den Seinen nun mit auf den Weg, ja, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Doch nun sorgt dafür, dass die Welt das auch erkennt. Dass die Welt erkennt, dass ihr Salz und Licht seid. Und das heißt, euer Auftrag lautet, behaltet das alles nicht für euch, sondern lebt es. Und lebt es so, dass die Welt es erkennt. Mit anderen Worten, sorgt dafür, dass Salz und Licht erkannt werden, indem ihr salzt und so einen Unterschied macht und den Geschmack von Leben in diese Welt eintragt. Sorgt dafür, indem ihr das Licht nicht verstellt, sondern dem Licht so dient, dass alle etwas davon haben und nicht in der Dunkelheit und schon gar nicht in der Dunkelheit des Todes herumtappen müssen. Sorgt dafür, dazu seid ihr da. Ui, wie soll das gehen? Es wird für uns moderne Menschen nicht weniger schlimm mit der Scham, als Jesus anfügt, was mit diesem Sorgen und Sorgt dafür gemeint ist. Er präzisiert, es geht um gute Werke. Und diese gute Werke sollen dafür sorgen, dass alle, die diese Werke dann sehen, eben durch diese Werke dazu gebracht werden, Gott zu feiern. Darum geht es ihm. Gute Werke tun, sie sehen, sie feiern. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt, handelt also so, dass alle es sehen, so werden sie Gott, den Vater im Himmel feiern. Das ist der anspruchsvolle Weg. Nein, von Scham ist hier weder bei Jesus noch bei dem Evangelisten etwas zu finden. Dabei müsste diese eigentlich doch jetzt genau einsetzen, denn wer kann das schon behaupten, gute Werke so zu leben, dass sie erkannt werden und deswegen feiern die Menschen Gott? Jetzt mal ernsthaft, das kann doch niemand sagen. Bei aller Liebe zur Eindeutigkeit, die Matthäus sicher hat, und ungeachtet seiner Idee, dass es im christlichen Leben keine Verborgenheit geben sollte, weil sowohl das Kreuz in seiner Anrüchigkeit und in seiner Torheit in der Mitte zu stehen hat, sowie auch das leere Grab in seinem schier unglaublichen Zeugnis für die Kraft und die Liebe Gottes, die noch den Tod hinter sich lässt, unzweifelhaft dastehen soll. Bei all dieser Liebe für Eindeutigkeit und bei aller Forderung, dass christliches Leben eben niemals verborgenes Leben sein darf, geht es Matthäus doch gar nicht darum, dass der Einzelne, der glaubende Mensch, also wir, sich nun zu etwas aufschwingt, was wir gar nicht können und was wir auch gar nicht sind. Und was uns demzufolge, wenn wir es versuchen, nur beschämen wird. Kurzum, Matthäus ist kein biblischer Motivationscoach, der die Menschen zu Dingen dazu bringen will, Dinge zu tun und Dinge zu brüllen. Tschakka, ich schaff das mit den guten Werken, die von dem Leben her nicht gedeckt sind. Das ist er nicht. Und er ist auch niemand, der den Menschen so wichtig nimmt. Das ist, glaube ich, der eigentliche Schlüssel. Den Menschen nimmt er gar nicht so wichtig. Nein, er unterscheidet klug. Matthäus unterscheidet klug. Und es ist eine Unterscheidung in den Spuren Jesu. Es ist eine Unterscheidung, die einerseits ganz uns Menschen im täglichen Leben und Handeln meint und auf uns setzt und die doch andererseits in sehr gesunder Weise von uns Menschen absieht. Erst vor dem Hintergrund dieser Entscheidung und dieser Unterscheidung entfaltet die Rede vom Salz und vom Licht ihre volle Kraft und lässt zugleich auch uns moderne Menschen hoffentlich weniger schamhaft zurück. Was aber meint diese Unterscheidung? Schauen wir genau hin. Ihr seid. Das ist das ganze Geheimnis. Soweit waren wir schon. Ihr seid. Aber noch einmal. Gott setzt das Leben. Und Gott setzt das Salz. Und Gott setzt das Licht. Und er setzt es so, dass es nie vergeht. Es wird immer Salz sein, es wird immer Licht sein, es wird immer Leben sein, weil Gott es gesagt hat. Ein Licht unter dem Scheffel ist also immer noch Licht. Kein Licht wäre es, wenn das Licht gänzlich erloschen wäre. Aber Erlöschen von Licht ist bei Gott nicht vorgesehen, wenn er einmal Licht angezündet hat. Einmal Licht, immer Licht. Licht können wir maximal verdunkeln, aber nicht killen. Und Salz bleibt immer Salz. Wenn es nicht mehr Salz, ist es eben kein Salz mehr. Das Nichtsalzen durch Salz ist aber von Gott nicht vorgesehen. Denn Salz ist sowas wie Berufung. Und Berufung und Gaben gereuen ihn nicht. Einmal Salz, immer Salz. Salz bleibt also immer Salz, auch wenn zwischendurch in der Suppe es nicht wirklich zu schmecken ist. Das ist so wie verdunkeltes Licht, das doch immer noch Licht bleibt. Und jetzt, Achtung, der steile Satz, den wir uns über die Badezimmertür pinnen. Es geht hier also um die von Gott gesetzte Unmöglichkeit des Verlöschens von Gaben. Es geht um die von Gott gesetzte Unmöglichkeit des Verlöschens von Gaben. Salz bleibt Salz, Licht bleibt Licht. Es geht darum, dass es bei Gott undenkbar ist, dass Gaben, die er einmal geschenkt hat, nicht mehr vorhanden sind und nicht mehr einsatzbereit sind. Salz ist immer Salz. Licht ist immer Licht. Insofern erzählen die Bilder aus dem Matthäusevangelium weniger etwas über das Gericht all derer, die vermeintlich Salz und Licht vernichten, sondern sie erzählen vielmehr von der Absurdität. Von der Absurdität, dass Salz jemals etwas anderes sein könnte als Salz. Und dass Licht jemals etwas anderes sein könnte als Licht, selbst wenn es verdunkelt wird. Das heißt also, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt, sind zeitlose Sätze. Es sind zeitlose Sätze, die niemals ihren Gehalt verlieren, weil Salz immer Salz bleibt und deswegen auch immer würzt, mal mehr und mal weniger, und Licht immer Licht bleibt und deswegen auch immer leuchtet. So, und da ist der Mensch raus, so hat es Gott arrangiert. In diesem Sinne also, sieht Jesus vollkommen von uns Menschen ab. Wir tun nichts dafür, dass Salz Salz ist und das Licht Licht ist. Das ist Gottes Job. Gleichzeitig aber verlässt sich dieser Gott voll und ganz auf uns, indem Jesus sagt, naja, wenn das so ist, dann jetzt auf. Zeigt der Welt, dass es Salz gibt und dass ihr es seid. Zeigt der Welt, dass es Licht gibt. Aber wisset, und dieser Zusatz ist ungemein wichtig, aber wisset, dass ihr die Botschaft von Licht und Salz niemals unwiederbringlich vernichten könnt. Egal wie sehr ihr das Licht verdunkelt, ihr werdet es nicht vernichten. Egal wie sparsam ihr mit dem Salz seid, ihr werdet sparsam sein. Ihr könnt die Botschaft des Lebens nicht verdunkeln. Denn das, und das ist der entscheidende Punkt, das steht nicht in eurer Macht. Jesus sieht also ganz von uns Menschen ab, aber gleichzeitig verlässt er sich voll und ganz auf uns. Und das bedeutet, dass wir unsere ganze fragile Existenz auf diesem Weg einsetzen dürfen und vermutlich auch einsetzen müssen. Es geht also nicht nur um die Sonnentage des Glaubens, in denen viel gelingt und viele Menschen beginnen, etwas von Gott zu ahnen. Es geht auch und gerade um die Tage, und die gehören dazu, in denen das Kreuz schwer wiegt und schmerzt und ein Neuanfang mehr als dringend geboten ist. Es geht um beides und es kann nur um beides gehen, denn unser Leben ist nicht für das Fundament des Lebens, für Salz und Licht verantwortlich. Nein, wir sind die Botinnen und Boten. Das ist unser Job mit allem, was uns ausmacht. Wir sind die Botinnen und Boten, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Es ist unsere Aufgabe, das Wenige ins Leben zu bringen, was wir vom Evangelium verstanden haben. Und damit haben wir genug zu tun. Es ist unsere Aufgabe, das Wenige ins Leben zu bringen, was wir vom Evangelium verstanden haben. Und dazu gehören Sie alle, Wüste, Karfreitag, Ostern. So ist es eine sehr starke Rede Jesu, die wir heute hier vor uns haben. Es ist eine grundsätzliche Rede, denn klar ist nun, alles, was anschließend im Evangelium über das Leben, das Wirken, das Tun verhandelt wird, das ruht alles auf dieser Grundlage, dieser positiven Setzung: Ihr seid schon Salz, keine Sorge. Und ihr seid schon Licht, keine Sorge. Und damit ist auch klar, dass unser Wirken in der Welt nicht uns selbst gelten kann und auch nicht gelten soll. Nein, vielmehr gilt es demjenigen, der uns auf diese Bahn des Lebens geschickt hat. Das erste und das letzte Ziel ist es also, und so betont es auch das Evangelium, dass wir Menschen Gott feiern. Wir feiern ihn für das, was er ist, nämlich der Zusprechende, der Bewahrende, der Schenkende, der darin Treue, derjenige, und das finde ich das Allerwichtigste, derjenige, der die wirklich wichtigen Dinge des Lebens selbst in die Hand nimmt für uns und damit uns ermöglicht, Botinnen und Boten einer unverwüstlichen Geschichte vom Leben und von der Hoffnung zu sein. Es ist eine Geschichte, die ganz mit unseren Wunden rechnet, aber die ganz ohne unsere Scham auskommt. Sind Sie Christ? Ja. Und ich kann mich nicht satt hören und satt schauen an diesem verrückten Gott, der mich ansieht und der mich mitglauben lässt an den Spuren seiner Wunder dieses Lebens. Und du, wie ist es mit dir? Amen.